Stell dir vor, du bist Teil einer Kirche, die nicht nur darüber redet, was das Evangelium sagt, sondern die sich ausstreckt, es zu leben. Darum geht es in der neuen Predigtserie. Wir wollen entdecken, was es bedeutet für uns als Kirche, das Evangelium nicht nur zu verstehen, nicht nur zu hören, nicht nur zu wissen, sondern zu leben oder uns auszustrecken zu leben. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Wochen war ein Kollege, Wilhelm Rister, hier. Er hat gepredigt über die Kultur des Himmels. Er hat eine Zeichnung gemacht auf dem Flipchart, hat erzählt von verschiedenen Kulturen auf Campingplätzen, Süditalien und Gardasee, das war sein Beispiel. Das konnte ich mir gut merken. So Campingbilder, die kann ich mir merken. Und ich habe gestaunt, ich sage Gastpredigern nie, was sie predigen sollen. Sie sollen geleitet von Gottes Geist das sagen, was Gott ihnen aufs Herz legt. Und als ich die Predigt nachgehört habe, wie meistens, habe ich gedacht, das war eigentlich die erste Predigt dieser Serie. Kultur des Himmels, wie leben wir das? Und er hat gesagt, hoffentlich merken Menschen um uns herum etwas von dieser Kultur des Himmels. Darum geht es auch in dieser Serie, Kultur von Jesus. Und es gibt immer zwei Schwierigkeiten, wenn wir Gottes Wort hören. Zwei Seiten, wo wir vom Pferd runterfallen können. Maieli weiß es, vom Pferd runterfallen ist nicht gesund. Auch beim Evangelium nicht. Die eine Seite ist Gesetzlichkeit. Darüber werden wir heute nachdenken. Die andere Seite ist die Beliebigkeit. Darüber werden wir das nächste Mal dann nachdenken. Heute geht es um das Evangelium und die Gefahr der Gesetzlichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesen Stichworten. Ich denke sehr schnell, ja, die anderen. Ich nicht, aber der und die. Nein, lasst uns hinhören für uns. Jesus ist mit Zöllnern und Sündern zusammen. Und die Pharisäer reklamieren. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis von diesen zwei Söhnen. Der Jüngere verlangt sein Erbe, verschwendet alles, landet unten bei den Schweinen. Er erkennt seine Schuld, geht zurück. Der Vater sieht ihn von Weitem und läuft ihm entgegen und feiert ein Fest. Wahrscheinlich kennst du diese Geschichte sehr gut von dieser Seite. Aber manchmal übersehen wir den zweiten Teil, den älteren Sohn, der genauso entscheidend ist. Und ich möchte mit euch darüber heute nachdenken. Der Ältere sitzt auf dem Feld, als er nach Hause kommt, hört er die Party. Übrigens, es wurde getanzt, das freut mich. Und da wird der Ältere zornig, er will nicht hineingehen. Ich habe ein bisschen das Bild von einem trotzigen Kind vor Augen. Ich will nicht. Die Pharisäer selber verstehen sich als die Guten. Und Jesus macht klar, beide Gruppen, die Frommen und die Sünder, brauchen beide die Gnade des Vaters. Der Unterschied, der jüngere Sohn hat es gemerkt, dass er Gnade braucht, der ältere nicht. Der Ältere sagt, Vater, ich war dir nie ungehorsam. Aber das zeigt etwas von seinem Problem. Er glaubt, dass er sich die Liebe des Vaters verdienen muss. Und weil der Vater den Unwürdigen feiert, wird er wütend. Er verweigert Gemeinschaft. Das ist auch eine Form von Rebellion. Nicht mehr miteinander reden. Gemeinschaft verweigern. Er will nicht feiern, er will nicht bei dem Vater sein, geschweige denn bei seinem Bruder. Beide Söhne wollen im Grunde dasselbe. Sie wollen den Reichtum des Vaters, aber ohne die Beziehung zum Vater. Der eine geht weg und der andere bleibt da, aber er sieht sich als Sklave, als der, der alles verdient und darum jetzt auch Recht hat, etwas zu bekommen. Ich habe es mir verdient. Aber keiner von den beiden suchen eigentlich die Beziehung zum Vater. Diese Geschichte stellt auch mich vor die Frage, will ich von Gott, dem himmlischen Vater, eigentlich das einfach, was er mir schenkt? Gesundheit, Wohlstand, Segen, Frieden? Oder suche ich den Vater, die Beziehung zu ihm? Das ist ein Unterschied. Wir, die religiösen Führer damals, wir haben oft ein einseitiges Bild von Sünde. Wir setzen Sünde gleich mit Ungehorsam, mit dem Rotlichtviertel damals vom Sohn, der wegläuft, mit Ungehorsam, mit unzüchtigem Leben. Aber das ist viel zu kurz gedacht. Sünde heißt nicht nur Regeln brechen, das auch. Die Bibel macht deutlich, wir sind nicht nur getrennt von Gott, weil wir moralisch versagen, sondern weil wir den Vater nicht wollen, weil wir diese Beziehung nicht wollen, weil wir sagen, du, ich kann selber. Wir wollen Gott selber nicht. Sünde ist nicht nur falsches Verhalten. Sünde ist ein Zustand von unserem Herzen. Wir wollen ohne diese Beziehung zum Vater leben und unabhängig sein von ihm. Natürlich, manchmal zeigt sich das, dass wir Regeln nicht einhalten, Gebote zum Beispiel. Aber es kann sich auch anders zeigen. Wenn wir versuchen, mit einem sehr guten Verhalten unsere Abhängigkeit von Gottes Gnade zu vermeiden. Ja, ich weiß, Jesus vergibt, aber ich bemühe mich so fest, dass er mir möglichst wenig vergeben muss. Ich schaffe es schon selber. So wie der ältere Sohn, dass er denkt, dass er durch seinen Gehorsam das Recht verdient hat, dem Vater zu sagen, was er jetzt tun muss. Du schuldest mir ein gutes Leben, weil ich immer gemacht habe, was du sagst. So versuchen auch wir manchmal, Gott zu kontrollieren. Der Fehler des Jüngeren ist offensichtlich. Beim älteren Sohn scheint von außen alles in Ordnung zu sein. Er ist beim Vater, gehorcht ihm, lebt ein anständiges Leben, geht vielleicht sogar zur Kirche, aber in Wahrheit lebt er am Vater vorbei. Das ist das Wesen der Gesetzlichkeit. Sie sieht gut aus, aber sie ist nicht vom Evangelium geprägt. Wie zeigt sich das in unserem Leben? Ich habe zwei Prüfsteine, wo wir hinsehen können. Das erste, unsere Beziehung zu Gott, und dann das zweite, die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung des älteren Sohnes gleicht einem Arbeitsverhältnis. In Vers 25 lesen wir, der Ältere war noch auf dem Feld, als das Fest begann. Er arbeitete bis zum Schluss. Das sehen wir als Schweizer doch gern, so richtig anständige, fleißige Menschen, die arbeiten bis zum Umfallen. Und er sagt, so viele Jahre habe ich dir gedient. Wörtlich steht dort, so viele Jahre habe ich mich versklavt für dich. Das zeigt sein Bild als Knecht, der seine Pflicht erfüllt in der Hoffnung auf Belohnung. Vielleicht erkennen wir uns darin wieder. Vielleicht ist es mir extrem wichtig, nach dem Willen des Vaters zu leben, alles richtig zu machen, aber die entscheidende Frage ist, warum? Warum tue ich es? Dieses falsche Verständnis der Beziehung hat direkte Auswirkungen auf unser Bild von uns selbst. Dass wir denken, ich bin nur wertvoll, wenn ich anständig bin und leiste und mir keinen Fehler erlaube. wenn ich alles richtig mache. Aber wenn ich scheitere, wenn ich eine Sünde begehe, dann bin ich wertlos und ein Versager. Und wir messen unseren Wert an unserem Verhalten. Wenn du deine Standards erfüllst, bist du stolz. Wenn du sie verfehlst, bist du wertlos. Wir glauben, Gott ist enttäuscht von dir. Aber das Evangelium sagt etwas anderes. Du bist viel sündiger, als du es dir je vorstellen kannst. Und gleichzeitig viel geliebter, als du je zu hoffen vermagst. Wir sind sündiger, als wir denken, sogar in unserem Gehorsam. Wir sind sogar sündig, selbst wenn wir die besten Bemühungen haben, gut zu sein, unser ganzer Gehorsam in die Waagschale legen. Sogar das kann verdreht werden gegenüber Gott. Und die Frage ist, tue ich das für Gott oder bin ich eigentlich stolz auf mich selbst, wenn ich es geschafft habe? Ein weiteres Kennzeichen der Beziehung zu Gott ist Zorn auf Gott. Wenn du nach einem gesetzlichen Evangelium lebst, dann ist deine Beziehung oft geprägt von Zorn gegenüber Gott. Von Unzufriedenheit. Weil du oder weil ich zutiefst glaube, ich bin so anständig, jetzt habe ich verdient. Und der da schaut nicht einmal, dass ich gesund bin, dass ich wohlhabend bin, dass meine Probleme sich von alleine lösen. Der Ältere kritisiert den Vater und sagt, noch nie hast du mir einen Ziegenbock geschenkt, noch gar nie. Er kritisiert den Vater. Was der Ältere hier macht, ist zur damaligen Kultur eine absolute Schande. Ein öffentliches Aufbegehren gegen den Vater. Absoluter Tabubruch. Und vielleicht sieht unsere Beziehung zu Jesus manchmal ähnlich aus. Wir versuchen, ein gutes Leben zu führen, aber dann läuft das Leben nicht so, wie wir uns vorstellen und wir denken, warum geht es den anderen besser? Ich bemühe mich doch mindestens so sehr, um Gott zu gefallen, wie der andere und die andere. Ich hätte doch das Recht dazu. Ich nehme doch meinen Glauben mindestens so ernst wie Fritz und Hans und Jakob und wie sie alle heißen. Dabei müssen wir bedenken, was uns zusteht. Wenn Jesus nach gültigem Recht mit mir handeln würde, dann habe ich nicht Gnade verdient, sondern dann wäre dieser Platz meiner gewesen. Das Kreuz, das Gericht von Gott, absolute Trennung von Gott. Das wäre das Recht, wenn das Jesus anwenden würde. Das bringt das Lied so zum Ausdruck an meiner Stelle, an innerer Stelle. Das war meine Stelle, die Jesus eingenommen hat. Das Gleichnis zeigt, Gesetzlichkeit zerstört Beziehungen zu Gott und zu den anderen Menschen, zu den Brüdern und Schwestern. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass die beiden Brüder keinen Kontakt miteinander haben? Der Jüngere läuft weg und der Ältere tut nichts, dass der Jüngere bleibt. Und als der Jüngere kommt, will der Ältere nicht mitfeiern. Ich komme nicht. Warum? Weil er ihn verachtet. Er sieht ihn nicht mehr als Bruder. Klammer auf. Ist mir das nicht auch schon passiert, dass ich Menschen aus der Kirche nicht mehr als Bruder, als Schwester anerkenne, weil sie einen Fehler gemacht haben? Er verachtet ihn, er schreibt ihn ab. Wer sich über seine Leistung definiert, steht schnell in Gefahr, auf andere herabzuschauen. Andere, die diese Leistung nicht bringen, das passiert auch in der Familie. Was? Deine Kinder sind so und so bei der Arbeit. Ich arbeite wie ein Tier, die anderen chillen nur. In der Gemeinde mache ich kein Beispiel, aber auch dort passiert es. Gerade unter den älteren Brüdern ist die Gefahr groß, dass man so schnell auf die anderen herabschaut, wenn dann du so weit bist wie ich. Menschen, die nach dieser Gesetzlichkeit leben, sind häufig sehr unsicher, wie sie vor Gott stehen. Nimmt mich Gott an oder habe ich versagt und er verwirft mich? Bin ich würdig? Ich bin wertlos. Aber diese Menschen sind sich ganz sicher, wie andere Menschen vor Gott stehen, nämlich schlechter wie sie selber. Erinnern wir uns daran, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt. Für die Religiösen, für die älteren Brüder, für die Pharisäer, die kritisieren. Das sind diese. Und Jesus sagt mit dem Gleichnis, ihr seid genauso verloren, aber auf eine andere Art. Und ihr braucht Gnade genauso wie der Jüngere. Was bedeutet das für uns als Kirche? Ich habe Fragen, die mich bewegen. Können Menschen, die sind wie die jüngeren Söhne, die gescheitert sind im Leben, im Glauben, ethisch, vielleicht dogmatisch, gesellschaftlich, können Menschen wie der jüngere Sohn, die gescheitert sind, die nicht nach Gottes Willen lebten, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, können die bei uns in der Kirche Gnade finden? Bei Jesus finden sie es. Bei Jesus finden sie Gnade. Können sie bei uns in der Kirche Gnade finden? Können sie hier willkommen sein, ohne dass wir auf sie herabsehen? Das ist die Grenze übrigens dieser Stufe der Bühne. Dass hier die Gefahr ist, dass man auf andere herabsieht. Wenn nicht, dann leben wir vielleicht auch nicht aus Gnade, sondern gesetzlich, auch wenn ich es nicht so gern höre. Vielleicht, nur vielleicht, ist der Jüngere nicht einfach so weggelaufen, sondern er ist vielleicht gegangen, weil er es beim gesetzlichen Bruder nicht mehr ausgehalten hat. Sind Menschen schon aus der Kirche gelaufen, weil sie es bei uns und unserer Gesetzlichkeit nicht ausgehalten haben? Ich kenne die Antwort nicht, aber es beschäftigt mich. Klammer auf, das nächste Mal denken wir über Beliebigkeit nach, nicht, dass ihr nervös werdet jetzt. Ja? Sind wir eine Gemeinde, in der gescheiterte, gefallene Menschen Gnade vor Gott und uns Menschen finden? Oder sind wir eine Gemeinde, in der es die jüngeren Brüder nicht aushalten und gehen oder nicht kommen? Menschen mit einem Blick auf das gesetzliche Evangelium haben oft sehr Mühe mit Ehrlichkeit und Vergebung. Warum? Weil wir so sehr auf unsere fromme Leistung zählen, dass wir es nicht schaffen zuzugeben, ich habe es nicht geschafft, ich habe versagt, ich brauche Vergebung. Bitte vergib mir. Da fällt uns nicht nur ein Zacken aus der Krone, sondern es fällt uns die ganze Krone ab. Wir haben so Mühe, gerade wenn wir so stolz sind, was wir alles schaffen, wenn wir ehrlich werden voreinander. Das Schwierige ist, wenn wir nicht ehrlich werden, es geht nicht um Seelenstrip, dann ist die Gefahr groß, dass es keine tiefen Beziehungen gibt. Wenn ich nur so zum Anschein lebe, wie ich gar nicht bin, damit ich geliebt und geschätzt werde, dann weiß ich eigentlich, meine Fassade wird geliebt, aber nicht ich. Und das sind keine tiefen Beziehungen. Der Ältere kann dem Bruder nicht vergeben, er bleibt nachtragend. Er müsste sich eingestehen, ich brauche genauso Vergebung. Vielleicht kennen wir solche Gedanken. Und Jesus sagt, ich muss jedem, dir und dem anderen, viel mehr vergeben, als du jemals einem anderen Menschen vergeben musst. Gesetzlichkeit und Beliebigkeit, beides ist gefährlich. Entweder geht es in die Richtung Gnade. Gott nimmt mich an, wie ich bin. Es gibt so Lieder. Und dann kann ich leben, wie ich will. Das stimmt nicht. Gnade, ja. Und dann Veränderung in das Bild von Jesus. Heiligung ist ein altes Wort. Oder die andere Richtung, Gesetzlichkeit oder Heiligung ohne Gnade. Ich muss selber so werden wie Jesus und ich vergesse die Gnade. Das geht nicht. Beide Wege führen weg vom Kreuz. Unser Herz, egal ob gesetzlich oder gleichgültig, tendiert immer weg vom Kreuz. Was macht der Vater eigentlich? Der Vater geht hinaus, er erniedrigt sich und spricht sein Kind an mit einem ganz zärtlichen Wort. Mein liebes Kind. Oder in der Verniedlichung, mein liebes Kindelein. Du gehörst zu mir. Ganz zärtlich geht der Vater raus und spricht sein Kind an. Der Vater erniedrigt sich. So liebevoll ist Gott mit dir und dem Nächsten. Wenn du wie der ältere Bruder bist, dann ist nicht dein Weglaufen deine Schuld, sondern dein Gehorsam trennt uns häufig von Gott, dass es uns schwer macht, die Gnade einfach so anzunehmen, uns in seine Arme fallen zu lassen. Der Vater sagt, mein Kind, du bist bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Ich habe es dir geschenkt. Das ist Gnade. Lass mich beten. Wie oft habe ich diese Zeilen schon gehört, Jesus? Und wie oft habe ich es auch falsch gehört für die anderen? Oder als Zuschauer, der dachte, ja gut, ich kenne es, ich bin nicht so. Ich danke dir für dein Wort. Und du weißt, wo du zu uns gesprochen hast. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst. Heute haben wir über Gesetzlichkeit gesprochen, Jesus, und ich möchte nicht, dass wir uns überheben über Menschen, die scheitern. Ich kann nicht einmal die Hand ins Feuer legen für mein Leben. Wenn Petrus gescheitert ist und dich verleugnet hat, wer bin ich dann? Und ich bitte dich, dass du uns dahin veränderst, dass wir Menschen mit der gleichen Vergebung und Gnade begegnen können wie du. Wir sind alle dankbar, dass du uns vergibst. Und manchmal sind wir so hart gegenüber Menschen, die das Leben nicht nach unserem Sinn im Griff haben. Lehre uns, immer mehr in dein Bild hineinzukommen, auch als Kirche. Und ich bitte dich um Vergebung, wo Menschen nicht gekommen sind, nicht geblieben sind, wegen unserer Härte, wegen unserer Überheblichkeit, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst und Gnade schenkst. Wir wollen ein Ort sein, der dich widerspiegelt, Jesus. Hilf uns dabei. Amen. Wir waren hier zu